Direkt aus der Röhre 54, der Jugendhaus-Podcast, das Röhrgerät. Herzlich willkommen. Podcast Folge 8 von Das Röhrgerät. Heute das erste Mal aus unserem neuen Proberaumstudio hier im Jugendhaus. Und mein Gast ist ja eine gewisse kleine Prominenz, kann man sagen, glaube ich, hier in Neckarhenslingen. Okay. Du lachst schon, Sebastian Jakic, herzlich willkommen.
Ich danke für die Einladung.
Wie geht's dir?
Hervorragend. Hast du gerade den Podcast tatsächlich mit einem Klick gestartet? Der Wahnsinn.
Ja, ganz, ganz oldschool. Das ist professionell, beeindruckt. Ja, du, nach 8 Folgen ist man Vollprofi. Also ja, okay. ich warte eigentlich ja schon auf die großen Jobangebote für irgendwie, was weiß ich, WDR-Rundfunk-Podcasts oder sowas.
Mal schauen, wie es jetzt ausgeht.
Heute. Ich glaube, die finden meine Handynummer halt nicht so.
Das alles klar, die können wir am Ende als nicht bezahlte Werbung einblenden.
Ich weiß nicht, woran sonst liegt, ja, absolut, absolut.
Okay, super. Ja, nee, danke, dass ich da sein darf.
Super. Ja, freut mich voll.
Ich eingerichtet habe das.
Sehr schön, also sitzt du bequem.
Mehr als bequem.
Sehr geil, sehr geil. Kannst du sagen, wann du das letzte Mal im Jugendhaus oder in einem Jugendhaus tatsächlich warst? Also ich meine jetzt nicht irgendwie hier mal vorbeigeguckt, sondern wirklich bewusst Zeit in einem Jugendhaus verbracht hast?
Tatsächlich, letztes Jahr war ich Jury in Plochingen in einem Jugendhaus für einen Bandcontest. Mhm. Das war so eine Bandcontest, oder ist so eine Bandcontest-Reihe, die wurde jetzt wegen Corona unterbrochen. Da stehen tatsächlich noch das Halbfinale und das Finale aus.
Ja, ja, ja.
Und eine Konzertreihe war im Jutz, glaube ich, und die andere war in der Halle in Reichenbach. Und Halle Reichenbach ist jetzt kein klassischer Jugendtreff, aber Plochingen, dort war ich tatsächlich.
Das stimmt.
Und da war ich dann mit dort und habe mir das Konzert angeschaut und eine Bewertung abgegeben.
Ja, ist witzig, da schließt sich der Kreis. Habe ja ich studiert dort im Jutz in Plochingen.
Ah, tatsächlich, okay.
Genau, genau. Ja. Ich meine, ich war sogar damals auch mit dabei, da kannten wir uns noch gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hatten wir sogar.
Ja, genau, da war ich sozusagen noch der kleine Student hinter der Theke, der dir vielleicht ein Bier ausgegeben hat, weiß ich nicht mehr.
Absolut, ja.
Aber möglich, ja, möglich ist es.
Ich habe bestimmt eine Cola, ich bin ja gefahren an dem Abend.
Das stimmt, und wir hatten, glaube ich, im Jutze zu der Zeit schon keinen Alkohol mehr. Ich meine, es ist immerhin ein Jugendhaus.
So, glaube ich nämlich, ja.
Genau.
Wobei es mich nicht interessiert hat, ich trinke ja keinen Alkohol, also von dem her.
Ja, du bist ja immer vorbildlich unterwegs, so kennen wir dich, absolut.
Pädagogisch wertvoll, ja.
Jetzt weiß ich ja von dir, du bist selber Musiker in erster Linie. Stimmt es? Ja. Also wenn dich Leute fragen, was machst du, sagst du als erstes, ich bin Musiker?
Boah, verdammt gute Frage. Ich glaube, also Musik, ich bewege mich gerade wieder aus, ich sag mal, diesem semi-professionellen, professionellen Bereich der letzten 10 Jahre, würde ich sagen, wo ich wirklich Musik wirklich zum Überleben, also ab wann ist man professionell oder ab wann ist man Musiker,
ja. Ist ja
auch so eine Grundsatzdiskussion. Ja, also ja. Ich habe es gemacht und damit überlebt. Ich konnte damit meine Miete zahlen und alles und habe das wirklich hauptberuflich betrieben in allen Bereichen, sei es Live-Musik und Unterrichten. Und mittlerweile bin ich eher so, ich möchte wieder zu diesem, es soll das schönste Hobby der Welt sein. So, ja, da möchte ich mich ein bisschen hin. Weil ich gemerkt habe, wenn man es die ganze Zeit macht, dann wird es irgendwann auch eine klassische Verpflichtung und eigentlich wollte ich das nie so weit kommen lassen. Und ich habe es gemerkt, dass es so langsam passiert ist, so bei mir.
Die dir dann auch, ich sag mal, diese Romantik hinter der Musik oder auch die Emotion irgendwo genommen hat auf Dauer.
Völlig. Also man sollte sich auf Konzerte freuen und es gab dann immer mehr so Situationen, wo ich gemerkt habe, boah, das wird jetzt eine Belastung, jetzt auch heute Abend wieder dorthin und dann 6 Stunden im Jugendtreff rumsitzen und warten, bis man auf die Bühne darf und dann wieder einladen und abbauen und dann kommt man morgens um 4, 5 heim und der nächste Tag ist dann auch irgendwie, das war dann jetzt so gegen Ende die letzten Jahre schon immer intensiver und ich habe da für mich so ein bisschen die Pause gebraucht und paradoxerweise daher bin ich gerade für Corona, was das Thema angeht, ganz dankbar.
Ja, ja.
Muss ich sagen, ja.
Ja gut, hört man ja öfter, sage ich mal, dass Menschen ja durch Corona auch nochmal viel überdenken, reflektieren sozusagen, ihr Leben auch nochmal neu einstellen vielleicht. Klar, Corona ist schlimm genug, aber wenn man diese Zeit nutzen kann, um für sich selber was Positives rauszuziehen, umso besser.
Da gibt es auch so einen schönen Spruch, ich weiß nur nicht, wie der geht, aber jede Krise hat auch Möglichkeiten oder und man muss ja bloß dieses zerstörerische Bild nehmen, irgendwie so. Das heißt, jede Krise hat auch was Gutes. Mhm. Ich bin generell ein positiver Mensch, bin optimistisch immer eingestellt. Ich möchte immer die schönen Sachen sehen und natürlich realistisch, aber optimistischer Realist, so würde ich es tatsächlich
bitten. Optimistischer Realist, ja, das klingt gut.
Ja, genau. Absolut. Und deswegen, ich nehme gerade sehr viel mit aus der Krise. Sei es, was Freunde angeht, was Musik angeht, was Zukunftsorientierung angeht. Das hat auch viele schöne Sachen und deswegen, ja, also klar, ist für viele beschissen.
Ja.
Ich selber bin ja auch selbstständig mit einer Musikschule.
Ja, genau,
ich weiß, was das bedeutet. Corona gerade und es ist sehr anstrengend, aber ich sehe auch viele schöne Seiten daran, muss ich sagen.
Das ist gut zu hören. Jetzt, wenn wir gerade von den schönen Seiten reden, ich habe dich natürlich gegoogelt. Ich bin immer top vorbereitet für meine Gäste sozusagen.
Das macht doch niemand.
War jetzt auch bei dir auf der Seite von der Musikschule, wo zu lesen ist, dass du an die 250 Live-Shows gespielt hast.
Oh, das sind mittlerweile bestimmt mehr.
Das sind, genau, das habe ich mir schon gedacht, sind wahrscheinlich mehr. Welches war denn die Show? Ich frage jetzt nicht nach der coolsten oder schönsten, aber vielleicht die Show, die dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist.
Ich glaube, ich müsste das in zwei unterteilen, tatsächlich. Also eine der größten Shows war damals, war mir Vorband von Umberto Tozzi und Nena in der Schleierhalle bei der Porsche Music Night. Das war tatsächlich so eins von diesen, ich sag mal, sehr viele Menschen und gut bezahlt, schönes Catering, alles gut organisiert und man war super aufgeregt, obwohl man schon viele Konzerte gespielt hat. Einfach so, ja, krasses Ding halt irgendwie, richtig mit Backstage-Ausweis und volles Programm. Und aber so fürs Herz, sage ich jetzt mal, und so richtig, boah, die Leute waren für uns da, war Sindelfingen 2018. Das war 3 Tage lang, war da so eine Veranstaltungsreihe. Einmal, ich glaube, in Geislingen, einmal Kornwestheim und Sindelfingen. Und wir haben in Kornwestheim und Sindelfingen gespielt und Sindelfingen war der letzte Abend. Und da wir als AC/DC-Coverband schon eine sehr große Fanbase haben in Sindelfingen, weil wir da jedes Jahr immer spielen, war da halt die Hölle los. Und ich glaube, am Ende waren es über 4000 Leute.
Krass,
das war eine Wahnsinn. Eine Riesenbühne. Und wenn man da halt dann vorne als Angus Young-Imitator steht und dann diese Einzelshow macht und dann schreien dich halt wirklich 4000 Leute an, das war schon richtig Gänsehautfaktor. Und das muss ich sagen, krass, das war so als Coverband so der highest peak of success.
Also, ja, wo man sich nur annähernd vorstellen kann, wie es dann den echten AC/DC-Members gehen muss.
Richtig, ich sag mal so, weißt du, 300-400 Leute-Clubs oder vielleicht mal ein Stadtfest, so, wo man vielleicht 800 oder 1000 Leute sich im Dorf bewegen, okay, aber so richtig so Stadtfest und dann wirklich 4000 Leute, das war schon amtlich.
Also, okay.
Deswegen für mich eins der schönsten, so würde ich sagen.
Jetzt habe ich ja vorher schon gesagt, ich habe ja auch mal im Jutz in Blochen gearbeitet, wo Kollege Dennis ganz, ganz viele tolle Konzerte auch über die letzten Jahre gemacht hat, wo ich das Glück hatte, eben auch mitwirken zu dürfen. Und hatte da auch verschiedene Gespräche mit eben Musikern, die dann sehr widersprüchlich teilweise sich auch geäußert haben sozusagen, weil man muss sagen, also unserem Gefühl nach oder meinem Gefühl nach haben Jugendhauskonzerte grundsätzlich auch abgenommen. Also ich habe das Gefühl, viele Jugendhäuser machen sowas auch nicht mehr.
Ja.
Und wenn es gemacht wird, ist es teilweise gar nicht mehr so arg gefragt. Und da war ganz oft von den Musikern, dass sie dann gesagt haben, hey, ich bin froh, überhaupt wo spielen zu können, also überhaupt wo eine Bühne zu haben, vielleicht tatsächlich kostenlos was in dem Abend trinken zu dürfen. Wenn dann eine Handvoll Menschen da sind, die wirklich gekommen sind, um sich meine Musik anzuhören, dann freut mich das. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, es ist natürlich schon der absolute Traum von vielen Musikern, natürlich, wie du gesagt hast, mal vor so einer großen Crowd spielen zu dürfen.
Ja, auf jeden Fall. Aber überhaupt spielen zu dürfen in dem Alter, man muss es ja definieren. Also mein erster Auftritt war ja hier in diesem Jugendtreff.
Ja,
Jugendhaus.
Tatsächlich Nummer 1 Auftritt.
Mein Nummer 1 Auftritt war tatsächlich hier in der Röhre hinten. Und mein allererster Proberaum war auch hier in dem Raum hier nebendran.
Ja, Wahnsinn.
Also ich habe ja hier eine lange Geschichte tatsächlich, Neckar Tänzling, was Musik angeht. Wir sind ja hier wirklich von Kellerlöchern und irgendwelchen Industriehallen hier hin und her gezogen, um irgendwo proben zu können oder im Keller bei Eltern oder so.
Ja.
Und das war hier mein erster richtiger Proberaum und mein allererster richtiger Auftritt. Und für uns war das damals das Größte, dann hier auf die Bühne zu dürfen. Auch wenn es bloß auf einem kleinen Fest vor 30 Leuten war.
Ja.
Deswegen immer noch, ich glaube, dass die Leute das auch heute noch, oder die Künstler das auch heute noch so sehen. Aber die Plattformen werden einfach weniger geboten. Das war schon damals ein Kampf, zu meiner Zeit, überhaupt dort mal hinzukommen. Und ich finde es heute auch sehr, sehr schwierig tatsächlich.
Aber woran liegt das?
Also ich habe ja damals immer verschiedene Theorien gehabt. Das fing ja auch hier mit dem Skaterpark oder so Geschichten
an.
Das
ist einfach
das Lautstärke-Thema einfach auch.
Ja.
Die Leute werden immer sensibler. Ich meine, so ein Konzert, das muss organisiert sein. Da braucht man einen Tontechniker, man braucht eine Anlage. Man muss das alles richtig organisieren. Man hat meistens dann 4 bis 5 Künstler und so, die man betreuen muss und.
Mhm.
Da ist natürlich einfacher, einen DJ oder irgendwie abends Musik laufen zu lassen. Klare Sache, ne?
Ja, billiger auch vor allem.
Ja, um einiges billiger. Aber selbst mit Bands, wo du sagst, die verlangen jetzt kein Geld, ihr kriegt bloß ein paar Getränkegutscheine und dürft ihr spielen und vielleicht noch eine rote Wurst oder so. Selbst trotzdem, man muss halt eine Anlage aufbauen, man muss ein bisschen das Equipment und. Vielleicht kommt es von beiden Seiten. Also vielleicht ist einfach auch viel aufwendiger für die Jugendlichen, dann halt mit dem Equipment das Zeug auf die Reihe zu bekommen.
Ja,
auch mit Transport und so. Aber ich merke es halt einfach plattformentechnisch. Das kann ich definitiv sagen. Also ich für meine Schülerbands in der Musikschule, ich organisiere die meisten Konzerte, die spielen. Mhm. Vor allem in der Anfangsphase, wenn wir Schülerbands zusammenstellen.
Ja.
Egal ob jung oder alt. Man muss den Leuten auch die Plattformen bieten, mal mit einem Schülervorspiel oder einem Dorffest, wo man die dann reinbringt oder so. Aber von alleine schaffen es nicht viele Bands wirklich, sich selber Konzerte zu organisieren, wenn sie nicht einen gewissen Namen, ein gewisses Repertoire oder haben. Also gar nicht so einfach.
Hängt es dann auch damit zusammen, was für Musik man macht? Also die Antwort ist wahrscheinlich ja.
Kannst du denken.
Kann ich mir denken, absolut. Ich überlege gerade nur im Sinn von, wenn ich eben ans Jutze Bloching jetzt wieder denke, da ging viel in den Genres, in den Bereichen rund um, ich sag mal, Hardcore, Punk, Metal, auch mal was Melodisches eher dazwischen drin sozusagen. Ja. Man würde wahrscheinlich eher von Nischen-Genres sprechen am Ende des Tages. Ja. Zumindest aus heutiger Sicht. Weil wenn ich jetzt an meine Jugend denke zum Beispiel, da war Punk natürlich voll das Ding, keine Frage sozusagen. Wenn ich jetzt an die Jugendlichen denke, mit denen wir hier arbeiten mittlerweile, da wird zu 99% eigentlich nur noch von Hip-Hop, von Rap gesprochen sozusagen am Ende. Was ja auch den klassischen Bands eigentlich entgegensteht, wenn man so will.
Ich glaube, dass sich auch die Genres unfassbar aufgesplittet haben. Als ich gerade da auch Jury war bei diesem Contest, das war ja Wahnsinn. Da war ja eine völlige Deathcore-Metal- irgendwas Band, die mit Blut verschmierter Metzgerschürze da oben standen und danach kam irgendwie so Sunny Boy Surf California 80er Jahre Stil auf die Bühne.
Ja.
Also diverser ging es ja fast gar nicht an dem Abend. Ich war ja auch völlig geflasht, was? Und dann halt in jeder Nische auch nochmal 20 Unterkategorien. Weil ich gebe dir recht, als ich damals mit Musik angefangen habe, da hat man dann halt irgendwie AC/DC oder Metallica gehört.
Ja.
Da kam gerade so ein bisschen diese New Age, so dieses Linkin Park, Limp Bizkit-Zeug, verschrien wird, so Limp Bizkit.
Ja, tatsächlich, nur, ja, genau.
Das war bei mir halt so voll Arsch auf Deckel, so yeah! also kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da war das so was ganz Neues und Cooles. Aber da waren das halt so die erste Untergruppe, wo dann auch mal Jay-Z mit Linkin Park so ein Crossover gemacht hat. Und das gab es auch schon in den 80ern jetzt mit Run-DMC und Aerosmith, aber wurde das immer salonfähiger, sage ich jetzt mal. Und heutzutage hast du ja so viele Unterkategorien, wenn du heute Bands siehst oder sowas von Metalcore, Deathcore, Cybercore bis was weiß ich, was da alles gibt. Und dann noch, das ist ja bloß das Core-Zeug.
Genau. Metal. Das ist eigentlich schon eine Unterkategorie.
Ja, noch gar nicht Rock. Da ist ja noch nicht mal irgendwas in die Richtung.
Ja, voll, dabei, voll. Ja? Also absolut.
Und der Hip-Hop ist die letzten Jahre extrem gekommen. Also mein Bruder ist 8 Jahre jünger wie ich und den hat es voll mit Hip-Hop erwischt. Der hat damals mit Sido und KIZ
was angefangen. Genau.
Und das hat sich ja voll durchgezogen. Und diese Szene wurde immer größer. Also ich kann mich noch an Agro Berlin erinnern, Bushido damals die ersten Platten. Und
klar.
Also kann ich mich auch noch erinnern, als das so gerade im Kommen war und das ist ja mittlerweile eine riesen Szene. Ich komme ja da gar nicht mehr mit, was da alles gibt, Haftbefehl und Capital Bra und Lelele und was weiß ich was. Also
genau, es ist eine wahnsinnige Breite sozusagen und auch ein wahnsinniger Output, habe ich das Gefühl. Also da kommen ja Gefühle alle 2 Monate die neue Sommer-Hit-Single schlechthin sozusagen.
Ja.
Gleichzeitig halten sich die Leute aber auch. Also der letzte Podcast, wo Felix und David sich unterhalten hatten, war so ein kleiner Lobgesang auf Kollega, weil das einfach der ihre Jugend geprägt hat. Klar, über Kollega kann man jetzt streiten, vor allem inhaltlich auch, aber der Kerl hält sich verdammt lange drin sozusagen im Geschäft. Also der funktioniert lange Zeit.
Ich glaube, dass die Messlatte einfach auch hochgesetzt wurde, was Beleidigungen, Fäkalhumor oder sonst irgendwas angeht. Also in den 70ern war sowas wie TNT von AC/DC oder Highway to Hell, das war, der wurde verbannt aus dem Rang.
Ja, genau, genau.
Da war das noch so, wie konnte man bloß einen Teufelshörner auf dem Kopf von Angus Young vorne auf der Platte haben? Da war das so der Referenzwert. So, weißt du, wie ich meine? Und wenn du jetzt heute überlegst, wie die Titel und wie die Sprache in die Beleidigung geht und was die da tatsächlich für eine vulgäre Ausdrucksform anwenden, dann muss man schon sagen, die Benchmark hat sich verschoben. Also definitiv. Was das angeht.
Das stimmt, wobei ich ja auch das Gefühl habe, dass jede Generation da auch für sich so ein bisschen die Grenzen abzieht. Also ich nehme da immer gern Nirvana als Beispiel mit Kurt Cobain natürlich sozusagen, den wahrscheinlich niemand angreifen würde. Also es gibt kaum Leute wahrscheinlich, die Nirvana irgendwie angreifen würden und sagen, die können nichts oder sowas in der Richtung, weil sie einfach ihre...
Ein paar Leute kennengelernt.
Sicherlich, gut, du hast natürlich noch mehr mit Menschen aus der Musik zu tun, aber sie haben ihre Zeit geprägt und gleichzeitig Kurt Cobain natürlich genauso streitbarer Charakter irgendwo am Ende des Tages.
Das stimmt tatsächlich, aber bei mir, ich beziehe es tatsächlich noch mehr so auf gerade halt einfach wirklich die Sprache oder das Level an Provokanz, sage ich jetzt mal. Das Level an Provokanz, was man, die Beatles sind aufs Dach gegangen und ja, klar, gespielt.
Klar. Für die Zeit auf jeden Fall.
Und mein Kollege geht hin und erzählt halt verbal, wie er. Ja, muss man jetzt hier nicht vertiefen. Ich weiß nicht,
die Mütter von gewissen Menschen liebevoll umgarnt.
Ja, weißt du, also
ja, voll. Absolut.
Wenn ich so Texte höre, da sind gute Sachen dabei. Aber man entwickelt auch, habe ich das Gefühl, also zumindest kommt es mir so vor, vielleicht täuscht, weil ich selber nicht so viel produziert habe in dem Bereich, aber einen ganz anderen Output. Wenn du eine Band hast, die sagt, wir machen jetzt einen Song, wir machen ein Album, da muss jeder sein Instrument beherrschen, muss es im Studio einspielen, muss es mixen, mastern, bla bla bla. Das ist, man geht auf die Bedürfnisse der einzelnen Musiker auch ein. Jeder hat so ein bisschen sein Ego auch und bis die Songs dann mal stehen und alle happy sind damit, bis man alle Instrumente aufgenommen hat, das Ganze gemixt, gemastert und auch eine CD gepresst ist.
Ja.
Ich sag jetzt mal, so ein Rapper, der schreibt seine Lyrics und die meisten sind ja jetzt keine klassischen, jetzt nicht falsch verstehen, aber die hocken sich jetzt nicht hin und produzieren auch oft ihre Tracks selber.
Klar, das sind Menschen im Hintergrund. Ja, absolut.
Exakt, so jetzt kommst du halt mit einem guten Text ins Studio und dann kommt ein Produzent, der, sag ich mal, noch am ehesten an dem Begriff Instrumentalist, also Musiker, im Sinne von ich produziere wirklich mit Melodie und Rhythmus und was weiß ich. Während dann der Rapper sich halt draufsetzt, was ja in Ordnung ist, er ist ja ein Lyriker.
Ja, absolut, so absolut. Ja.
Aber da kommt halt um einiges mehr Output raus. Und man hat halt schneller auch, ich sag mal, ein Produkt. Ja. Also, wenn ich mich jetzt bloß darauf konzentrieren müsste, Texte zu schreiben und nicht nebenher mir schon Gedanken mache, wie soll das Schlagzeug klingen? Wie soll der Sound vom Schlagzeug sein? Welche Gitarre kommt drauf? Eine stark verzerrte, eine weniger verzerrte und. Wenn ich die ganzen Dinger mal ausmerzen würde im Portfolio des Musikerseins, dann würde ich, glaube ich, auch mehr Output generieren können. Und ich glaube, deswegen gibt es auch solche Künstler wie gerade Capital Bra. Ich meine, die hauen ja gefühlt 3 Alben im Jahr raus.
Ja, genau. Ja. Wobei ich es spannend finde, weil sich es ganz stark dadurch zurückverlagert, auch zur deutschen Sprache. Ja. Also das finde ich immer so auffällig sozusagen, weil wenn ich zurückdenke jetzt, gut, meine Jugend ist noch nicht so lang her, aber deutschsprachig, gut, das waren die Ärzte, die man noch gehört hat, aber das war es dann wahrscheinlich auch, außer Leute, die eben im Hip-Hop drin waren, die dann eben vielleicht doch auch mal Sido oder noch Fanta oder sowas gehört haben.
Ja.
Aber dass stark sozusagen der Weg wieder zu deutschem Rap geht, tatsächlich, finde ich schon auch spannend, deutsche Sprache auch. Mhm. Und klar, da versteht man natürlich diese Provokation auch nochmal deutlicher, wie jetzt im englischsprachigen Rap zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist definitiv ein Punkt. Würdest du sagen, ist es einfacher geworden, heute als Musiker erfolgreich zu sein, wenn man in diesen Bereichen aktiv ist?
Boah, als Musiker erfolgreich werden ist ja eh so ein Thema. Das würde jetzt wahrscheinlich den Podcast hier brechen.
Wahrscheinlich, aber
Ich sag's jetzt mal, um's runterzubrechen. Ich glaube, man hat durch die Diversität, durch das Internet, Spotify, YouTube und, schönere Instrumente, um einfach seine Musik zu spreaden, also den Content rauszuhauen, an die Menschen zu bringen.
Ja.
Aber durch die Masse, womit das Internet dadurch auch überflutet wird, ist trotzdem genauso schwierig, dadurch auszubrechen. Früher war es halt spielen. Geh auf die Straße, spiele Shows.
Mhm.
Spiel Konzert für Konzert für Konzert. Dieses klassische, geh on the road, ja, mach eine Tour. Das kostet Geld, man verkauft hier irgendwas, damit man sich einen Tourbus leisten kann, oder man leiht den Van vom Onkel oder sowas, damit man da irgendwie nach Berlin fahren kann. Das war spielen. Das war das Motto früher. Ja. Guck, dass du bei den Leuten ankommst. Und das hat man halt durch Spielen gemacht. Heute wird es halt viel gemacht mit Internet. Mach YouTube-Videos, mach das. Aber es ist ein super, super schwieriges Thema. Und auch als deutscher Act, sag ich jetzt mal, wage es, dich im internationalen Bereich festzusetzen. Also überleg mal, die letzten 30, 40 Jahre, wer hat es denn geschafft?
Ja, das ist richtig. Rammstein,
Tokyo Hotel, Scorpions.
Scorpions, ja.
Dann hast du vielleicht noch Nena in den 80ern mit 900 Luftballons. Falco hat international Hits geschrieben. Und jetzt wird es dann auch langsam schon eng. Also wir haben dann vielleicht noch, also man kann es an zwei Händen,
glaube ich. Ja, ein paar Menschen aus dem elektronischen Bereich vielleicht noch.
Genau, Kaltbrenner oder sowas.
Genau. Auch ein DJ Bobo tatsächlich noch.
Dann auch noch, ja.
Ja, genau.
Und du merkst dann schon, die Luft wird dann schon eng mit kontinuierlichem internationalen Erfolg.
Ja, das ist richtig.
Also die Rammstein jetzt zum Beispiel, die wirklich Alben raushauen und in Russland oder in Amerika die Konzerthallen füllen, da gibt's in Deutschland nicht so viel.
Ja, das stimmt.
Und dann wird's halt wirklich eng. Wir haben so ein paar Acts hier in dem Bereich, so früher waren es viel die Donuts und H-Blocks und so, Silbermond und Juli vielleicht so ein bisschen. Die würden mich jetzt hassen, wenn ich die wahrscheinlich in einem Satz
wahrscheinlich, ja.
Aber du merkst doch, was ich hinaus.
Ja, klar.
Die Fantas, wir haben, was du vorher selber auch schön gesagt hast.
Sido beispielsweise habe ich vorher noch genannt. Die Ärzte, so jetzt meinst du. Ja, genau.
Unterwegs sind. Aber so international wird es dann schon eng.
Da wird es eng, definitiv.
Richtig. Und dann jeder verschreit's, Helene Fischer oder so, jeder schimpft drauf und oh, atemlos. Und jeder von meinen Musikerkollegen dreht sich dann schon um und verflucht's, aber.
Aber es funktioniert.
Es hat funktioniert in Deutschland.
Helene also, Fischer ist verdammt Zahlen erfolgreich, ja.
Wo das Geld fließt, dann gehst du in den Schlager immer noch.
Definitiv, ja. Ich teilt sich ja so gefühlt den Thron mit Capital Bra, gerade was deutsche Musik angeht irgendwo. Also,
Fakten kann man dann wieder schwer.
Es ist absurderweise irgendwo so, genau. So ungern wir das dann vielleicht auch hören, wenn wir diese Musik nicht mögen. Absolut.
Deswegen, berühmt werden als Musiker, heikles Thema.
Ja.
Da werden mich jetzt wahrscheinlich auch viele schlagen, aber da bin ich wieder beim Rock-Bottom-Shit. Mach's zum schönsten Hobby der Welt. Ja? Hab Spaß dran, geh raus, spiel mit deinen Jungs, hab eine schöne Zeit, mach deine Erfahrungen. Und Musik machen ist was Wunderbares. Ich würde meine Zeit nie eintauschen wollen gegen nichts anderes.
Ja, ja.
Aber hinzustehen und einen auf, boah, wir sind ja so ein bisschen besser wie die anderen oder wir können schaffen oder so. Wenn das kommt, dann kommt's. Aber da drauf irgendeinen Fokus legen, so.
Ja, vielleicht prominentes Beispiel an der Stelle noch. Mir fällt da direkt an den Mike Hunterreit ein, die tatsächlich ja irgendwie so als Kumpel halt Musik gemacht haben, genau. Auf der Straße gespielt haben und bei denen halt der Durchbruch kam,
genau.
Aber nicht erzwungen wurde, gefühlt zumindest. Klar, was da im Hintergrund lief. Du musst
Biografien lesen oder berühmten Bands, die in Interviews werden, die immer wieder sagen, so auch sehr berühmte Künstler wie Bowie oder Mercury oder so, uns war der Erfolg egal, wir wollen einfach nur Musik machen. Das ist ein anderer Schlag vielleicht. Und gerade so Annemarie Kantereit auch so dieses, wir haben einfach Bock drauf gehabt, Musik zu machen.
Ja, voll, voll.
Und dann lag da der Fokus drauf und dann kann es vielleicht einmal funktionieren. Aber ich kenne viele Freunde in den letzten 25 Jahren in der Szene und Bekannte, die dann auch irgendwann gesagt haben, nee, man muss es professionell betreiben, man muss alles hinten anstellen, man muss Vollgas geben. Das ist definitiv auf eine Art und Weise der richtige Weg, wenn man wirklich sich dorthin bewegen will. Aber trotz dessen, werden es von 100 Bands, auch von diesen 100, die wirklich professionell voll dran sind und Gas geben, wenn du Glück hast, vielleicht eine halbe schaffen. So statistisch gesehen.
Hast du das Gefühl, wenn du jetzt gerade auch von Bands sprichst, dass da der Nachwuchs auch nachkommt? Also man spricht ja immer gern so von diesen Garagen-Rockbands oder eben Garage-Punk-Bands, Schülerbands, wenn man so will. Mhm. Und meine subjektive Meinung ist, dass es irgendwo auch weniger geworden ist, dass man so diese Schüler-Kombos hat, die eben auch mal in einem Jugendhaus spielen würden sozusagen. Ist das eine subjektive Meinung jetzt nur von mir oder kannst du das bestätigen?
Also wissenschaftlich mit N-Werten kann ich es ja nicht belegen. Mm,
klar.
Aber ich kann dir sagen, dass meine subjektive Wahrnehmung auch dahin geht, sobald Voice of Germany im Fernsehen ausgestrahlt wird oder Deutschland sucht den Superstar, habe ich auf einmal 10-mal mehr Anfragen für Klavier und für Gesangsunterricht.
Ach was, okay.
Und da merke ich schon so, wohin geht auch die mediale Manipulation, wenn man das so will. Also wo ist gerade so der Tenor? Welche Message wird verbreitet? Früher waren es halt die Bands. Ja, man hatte AC/DC und dann Metallica und Iron Maiden und so im Fernsehen, im Radio. Und die haben Skandale gemacht und jeder wollte in eine Band gehen.
Ja,
da gab es kein Facebook, Internet und hier. Und dann ging nach der Schule heim und hat sich in die Garage gestellt und geübt.
Ja.
Deswegen waren auch Musiker in den 70ern und 80ern, die ins Studio gegangen sind, die wussten, was sie tun, weil die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Also, und heute ist es ein anderes Thema. Heute erklärt der YouTube, wie du Gitarre lernst. Dann übst du irgendwas, kannst ein bisschen was, gehst ins Studio und dann schneidet es der Typ halt zusammen. Ja, nimm mal die Strophe auf. Nee, früher waren das Bänder. Da hat man ein Stück recorden müssen und du musstest dein Handwerk beherrschen.
Ganz andere
Generation, ganz anderes Level. Und da waren halt die großen Bands, die Stadien gefüllt haben. Stones, Beatles, was weiß ich was. Heute ist das halt Rapper auch viel. Stars eher so, die Einzelnen, was halt medial viel gepusht wird.
Wie würdest du denn die Rolle, wenn wir da jetzt so den Bogen wieder zurückschlagen, wie würdest du die Rolle von gerade Jugendhäusern, ich sag jetzt auch mal Kultureinrichtungen der Art und sowas, dann heutzutage sehen müssen wir uns, sage ich jetzt auch an der Stelle, auch ein bisschen mehr öffnen gegenüber dem Thema Hip-Hop, das mehr reinlassen? Oder müssen wir gerade gucken, dass wir eben diese paar wenigen Schülerbands, die es noch gibt, eher supporten sozusagen?
Ich glaube sowohl als auch.
Ja.
Ich glaube, man muss hinstellen und muss sagen, man muss mit der Zeit gehen. Du kannst nicht einen Jugendtreff sein mit der Philosophie aus den 90ern.
Klar.
Das funktioniert nicht. Das ist der Schlag der Zeit. Du bist am Puls der Zeit hier
mit
den Jugendlichen. Du musst auf die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen eingehen und die fördern und stärken. Ja? Ihnen da eine Struktur geben und eine Richtung. Und wenn das jetzt halt gerade Hip-Hop ist, dann ist es Hip-Hop und dann ist es auch in Ordnung. Solange es Musik ist. Es gibt nur schlecht gemachte Musik. Es gibt keine schlechte Musik.
Nach 3, 4
stehe ich wahrscheinlich auch auf dem Bierzelt und habe die Helene im Ohr und sage, das kann gut sein. Ja, also, das war vielleicht
das auch. Das ist so. Absolut, ich meine, das ist der Punkt, wo ich das Gefühl habe, Musik auch zu können dann irgendwann.
Genau, ja, richtig. Also deswegen, es gibt nur schlecht gemachte Musik.
Ja, meiner Meinung
nach. Das ist aber so ein handwerkliches Thema.
Ja,
und
klar.
Da ist der gerade dann auch schon wieder schmal mit, was ist dann Kunst und was ist Subjektivität. Ja?
Definitiv.
Aber ich glaube, man muss den Leuten auf jeden Fall die Möglichkeit geben und da sich halt breit aufstellen. Es gibt die Rocker und die Punkrock-Bands und die Garagen-Bands, es gibt viele Hip-Hopper und es gibt auch Leute, die vielleicht sich tatsächlich mehr für sogar so Podcast-Geschichten und Content-Management, Influencer-mäßig interessieren, wo man dann vielleicht Plattformen bieten kann. Und das ist auch völlig legitim. Also ich glaube, man kann die Leute da schon unterstützen.
Ja, wie so oft die gesunde Mischung. Jetzt hast du ja vom Handwerk der Musik gesprochen. Mhm. Da zählst du ja wahrscheinlich schon im Vergleich zu den Meistern, sage ich mal, wenn man es mit dem Handwerk vergleicht.
Das ist je mehr du dich damit befasst, desto mehr merkst du, dass du keine Ahnung hast.
dann sei dieses Lob sozusagen von mir jetzt an der Stelle ausgesprochen. Welche Instrumente beherrschst du denn? Das würde mich noch interessieren am Schluss.
Ja, mein Steppenpferd ist ganz klar Gitarre. Mhm. Also das war schon immer so mein Ding. Mein zweites Instrument würde ich so schon Richtung Schlagzeug definieren. Ein guter Musiker, Vorbild von mir, Dave Grohl,
witziger
von den Foo Fighters.
Ja,
der
ja.
Sänger, witzigerweise, wo wir es vorher hatten, Schlagzeuger von
Bei Nirvana, absolut.
Ja. Hat mal in einem Interview gesagt, schon, das habe ich schon vor Jahren gehört, ein guter Musiker, nicht Instrumentalist, muss man unterscheiden, sollte mindestens ein Melodie- und ein Rhythmusinstrument beherrschen, um ein Gefühl für die Gesamtheit der Band zu haben, für das Gefühl der Musik zu haben. Nicht einfach nur, ich sitze im Keller und spiele auf der Gitarre wie ein Wahnsinniger, ja, was dann keinen interessiert nachher, sondern Musik und Instrumentalisten, also Musiker und Instrumentalisten, da sollte man unterscheiden. Und deswegen habe ich dann damals von Natur aus irgendwie jetzt mich zum Schlagzeug gezogen. Absolut auch so ein favorisiertes Instrument von mir. Ich kann ein paar Akkorde auf dem Klavier spielen und ich singe natürlich, ja, also unterschiedlichste Sachen, geht mir Mühe, stets bemüht, würde man
stets bemüht
stehen, wenn man jetzt ein Musikerzeugnis fürs Singen ausstellen müsste. Aber so die vier Instrumente würde ich mal betiteln. Alles andere ist immer so ein bisschen Spielerei. Mal hier eine Geige rumgezupfelt oder mal da auf einem Kontrabass so ein bisschen oder auch mal Bass gespielt. Aber ja, also ich würde sagen, ich kann im Produzieren, kann ich was auf dem Klavier irgendwie reintrommeln, Schlagzeug und auf jeden Fall Gitarre und Gesang. Das sind so meine Dinger.
Okay. Jetzt habe ich als Kind tatsächlich die Möglichkeit gehabt, Klavier zu lernen, habe das auch einige Jahre gemacht, hatte damals als Kind, heutzutage bereue ich es, wie man es ja so oft hört sozusagen, ich glaube ein bisschen das Problem damit, dass Klavier für mich einfach zu uncool war, um es mal so plump zu sagen irgendwo und habe es gesteckt sozusagen und jetzt mit 24 wieder angefangen, zumindest für mich ein bisschen zu klimpern. Was ist in deiner Erfahrung nach gerade eigentlich so das coole Instrument? Ist es noch die Gitarre? Also das wäre so meine Vorstellung.
Du wirst lachen. Also ich hatte jetzt vor anderthalb Jahren war es jahrelang die Gitarre.
Ja.
Und seit anderthalb Jahren ist es brutales Klavier.
Tatsächlich.
Viele wollen unfassbar gerne Klavier lernen oder am Keyboard oder aber halt einfach wieder auf das Tasteninstrument gehen.
Krass.
Also das kann ich dir so aus meinem Objektiven, wo ich sehe, wo ich die Anfrage, wie viele Schüler. Gesang geht immer, ganz klare Sache, aber also Klavier ist brutal gestiegen.
Okay, ja, vielleicht tatsächlich durch so Vorbilder wie eben ein Henning May, der ja wahnsinnig viel auf dem Klavier macht bei seinen Songs, ohne dabei jetzt krass virtuos zu sein, aber es hört sich einfach gut an. Ich glaube, das war immer der Punkt bei der Gitarre, weil so haben mir das immer viele gesagt, so mit der Gitarre kannst du schnell gut klingen sozusagen, also ohne jetzt das Instrument niedriger machen zu wollen an der Stelle sozusagen, aber...
Ich glaube, das sind so verschiedene Lernkurven, die sich irgendwann dann selber erwischen. Bei der Gitarre muss man Stahlseiten auf Holz drücken, da muss man erstmal die Finger dran gewöhnen und da die Fingersätze irgendwie hinbekommen, bis da überhaupt mal ein sauberer Akkord rauskommt und bis man das koordiniert hat mit rechts und links. Ja. Auf dem Klavier drückt man eine Taste und dann kommt mal ein Ton raus.
Okay, also...
Das erste Gefühl ist erstmal so bling oder passiert was. Auf der Gitarre ist es und es passiert gar nichts. Aber irgendwann kommt dann definitiv der Punkt, wenn es dann um Rechts-Links-Unabhängigkeitsübungen
geht,
spielen und rechts die Melodie runterrattern, in verschiedenen Tempis, dann wird es dann schon interessant.
Kann ich bis heute nicht, absolut. absolut. Es ist wie so oft sehr komplex. Wir sind jetzt leider schon am Ende. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir quatschen. Gerade das Thema gibt auch wahnsinnig viel her. Hast du zum Abschluss, muss man natürlich dazu sagen, wir haben jetzt über viele Bands gesprochen, viele Künstler auch gesprochen, wir machen natürlich unbezahlte Werbung an dieser Stelle und das sind ja unsere subjektiven Meinungen, über die wir hier sprechen. Ich möchte aber noch die Möglichkeit geben, sozusagen tagesaktuell, hast du noch einen Musiktipp für uns am Schluss?
Boah, ein Musiktipp?
Ganz spontan, irgendwas, was du...
Nein, jetzt eine Band hier aus der Umgebung.
Weiß ich nicht, irgendwas, was du vielleicht kürzlich gehört hast und gesagt hast, geil, habe ich im Ohr, sollte man sich anhören, was weiß ich.
Ich bin wieder auf die Band Shinedown gestoßen, tatsächlich. In Amerika eine relativ große Nummer, hier irgendwie, habe ich die Erfahrung gemacht, kennst du keine Sau. machen zum Beispiel so mein ganz guter Geschmack so, der bei mir meine Nerven trifft so.
Der bei dir deine Nerven
trifft? Ja, so, wo ich so ein bisschen so das 90er, 2000er New Age Kind so ein bisschen, muss ich sagen, Shinedown sind immer noch unterwegs und finde ich großartige Band tatsächlich. Also,
ja, cool.
Da höre ich gerade sehr viel, kann ich bloß weiterempfehlen.
Dann setzen wir das doch mal auf die Jugendhaus Spotify Playlist mit drauf und gucken mal,
da gibt's ein paar Nummern, die sind tatsächlich,
wie das Resümee so ist. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst, Basti. Ja. Ich gebe dir dann Feedback, genau wie deine Band ankommt. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch mal wieder musikalischen Rahmen sozusagen auch im Jugendhaus treffen können, wenn es die Situation zulässt.
Also da bin ich für jeglichen Schabernack zu haben.
Genau. Ansonsten bist du natürlich immer gern auf einen Kaffee eingeladen. Alles Gute für die Zukunft und vielen Dank.
Ich danke.